Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Die Bornplatz-Synagoge wird wieder aufgebaut. Es hat etwas Historisches, diesen Satz auszusprechen, denn seitdem die prestigeträchtige Hamburger Synagoge von den NS-Schergen und ihren MitläuferInnen zerstört und abgerissen wurde, gibt es eine Leerstelle in der Hansestadt. Als Gedenkort wurde dort zwar der alte Synagogengrundriss in den Boden eingelassen, aber der Traum, hier wieder die Synagoge im alten Glanze erstrahlen zu sehen, blieb für viele ein Herzensanliegen. Das sieht man schon an den emotionalen Reaktionen auf die Relikte, die bei Probeausgrabungen gerettet wurden. Daniela Remus hat sich umgehört.
3,50 Meter unter der heutigen Oberfläche haben wir den Vorraum des sogenannten Tauchbades der Mikwe wirklich gefunden. In dem Vorraum stand eine Badewanne. Das wissen wir von den alten Architekturplänen. Und von diesem Vorraum, wo die hygienische Vorreinigung stattgefunden hat, führten 7 Stufen in das Mikwe-Bad hinein.
Und das war weiß gekachelt, mit einer gefliesten floralen Bordüre in zartem Grün. Mit strahlendem Gesicht berichtet Kai-Peter Suchowa vom Archäologischen Museum in Hamburg von dieser Ausgrabung, dort, wo früher die sogenannte Bornplatz-Synagoge stand. Denn hier im Hamburger Grindelviertel stand bis zur Zerstörung durch die Nationalsozialisten 1939 eine imposante Synagoge, in der 1200 Gläubige Platz fanden. Heute heißt der Ort Josef-Karlebach-Platz, benannt nach dem letzten Oberrabbiner der Hamburger Gemeinde, der 1941 nach Riga deportiert und dort mit seiner Frau Charlotte Karlebach und seinen 3 jüngsten Kindern Ruth, Noemi und Sarah ermordet wurde. Direkt nebenan steht das Gebäude der 1911 erbauten Talmud-Torah-Schule, in dem heute die jüdische Schule und das jüdische Gemeindezentrum untergebracht sind. Auf der anderen Seite ein Hochbunker, den die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs bauten, nachdem sie die Synagoge abgerissen hatten. An diesem historischen Ort soll in den nächsten Jahren die neue Synagoge wieder aufgebaut werden. Die Stadt Hamburg und der Bund haben die Finanzierung 2020 fest zugesagt. Die Gemeinde hat das Grundstück von der Stadt Hamburg im vergangenen Jahr zurückerhalten. Damit geht ein jahrelanger Wunsch in Erfüllung, erklärt Daniel Schäffer, der die Initiative zum Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge vor 5 Jahren gegründet hat.
In der Hohen Weide unserer Synagoge, die wir heute benutzen, haben wir einen Vorhang. Hinter dem Vorhang befinden sich die Torahrollen. Das ist ein besonderer Vorhang. Und seit Jahrzehnten ist auf diesem Vorhang das Bild der Bornplatz-Synagoge. Es hat viele Synagogen in Hamburg und im Grindelviertel gegeben und Gebetsräume. Aber kaum eine drückt die Sehnsucht der jüdischen Bevölkerung so sehr aus wie die Bornplatz-Synagoge. Wir beten seit Jahrzehnten mit starkem Blick zur Bornplatz-Synagoge.
Denn die Bornplatz-Synagoge, 1906 erbaut, ist die erste freistehende und größte Synagoge Norddeutschlands. Stattlich, mit weithin sichtbarem Davidstern auf der 40 Meter hohen Kuppel, verziert mit Säulen, einer Rosette, Rundfenstern, mit Giebeln, Brüstungen und Türmchen, mitten auf dem Platz thronend. Und sie ist in dieser Pracht ein Symbol für jüdisches Selbstbewusstsein, sozialen Aufstieg, Integration und Anerkennung. Der jahrhundertewährende Antisemitismus scheint damit vorüber. Rund 20.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder leben damals in Hamburg. Die Gemeinde ist damit die 4. größte in Deutschland. Mehr als die Hälfte von ihnen ist Ende des 19. Jahrhunderts, also nur wenige Jahre vor dem Synagogenbau, in die neu entstandenen bürgerlichen Stadtteile westlich der Alster gezogen. Vielen Jüdinnen und Juden war während des 19. Jahrhunderts der Aufstieg ins Bürgertum gelungen, sagt der Historiker Dr. Andreas Brämer vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden.
Mit dem sozioökonomischen Aufstieg der Hamburger Juden im Verlauf des 19. Jahrhunderts findet eine Binnenmigration innerhalb der Stadt aus der Neustadt in die Gebiete westlich der Alster statt, also Roter Baum mit Grindel, Havestehude, Eppendorf.
In diesen bürgerlichen Stadtteilen westlich der Alster stehen Gründerzeitvillen und repräsentative Jugendstilbauten. Viele Straßen sind alleeförmig, dazwischen üppige Grünanlagen. Um keine weiten Wege für die Gottesdienstbesuche zu haben, baut sich die jüdische Gemeinde die neue Synagoge mitten hinein in diese Wohnviertel.
Eine Architektur, die nicht als christliche Sakralarchitektur missverstanden werden sollte, aber architektonisch natürlich schon an dem Zeitgeschmack sich orientierte und damit auch ein Ausdruck auch von Selbstbewusstsein war, dass die jüdische Glaubensgemeinschaft mit den christlichen Konfessionen doch auf Augenhöhe miteinander kommunizierte oder das Nebeneinander bestand.
An diese Tradition mit der Sichtbarkeit in der Mitte der Gesellschaft möchte die jüdische Gemeinde jetzt anknüpfen, sagt Stefanie Tschupak vom Vorstand der jüdischen Gemeinde.
Die Baumplatz-Synagoge hat einen großen Wert. Also erstmal natürlich als Synagoge und als Betraum. Aber es geht darüber weit hinaus, weil sie eben die erste Synagoge war hier, die nicht auf dem Hinterhof war, sondern freistehend, präsent, direkt eben an der Ecke sichtbar, groß, prunkvoll und wunderschön. Und dementsprechend hat sie den emotionalen Wert, weil das ist genau das, was wir uns auch heute wünschen. Wir wünschen uns eine Öffnung, so dass wir auch über diese Bornplatz-Synagoge in den Dialog kommen mit Menschen und eben auch dadurch in der Mitte sind als integrierter Teil.
Voraussetzungen für den Bau der neuen Bornplatz-Synagoge sind die Grabungsarbeiten des Archäologischen Museums. Denn niemand wusste, wie der Untergrund auf dem Platz beschaffen ist. Deshalb hat Grabungsleiter Kai-Peter Suchowa historische Baupläne studiert, diese auf dem Platz georeferenziell verortet und dann 4 Stellen ausgesucht, um dort in die Tiefe zu graben.
Die Stellen, die ich ausgewählt habe, hatten immer als Ziel, möglichst Mauerwerk zu erfassen, das ich von alten Kellerplänen kannte, die eben für den Bauantrag eingereicht wurden. Gleichzeitig durften sie keine modernen Leitungen stören, weil die hätten wir umlegen müssen. Und aus diesen verschiedenen äußeren Gegebenheiten haben wir diese 4 Schnitte gewählt. 3 davon sind 2x5 Meter groß und einer ist 3x5 Meter groß, der in der Wochentagssynagoge. Und überall, wo wir runtergegangen sind, konnten wir den Keller noch intakt erfassen, sodass ich sagen würde, 100% unserer Erkenntnisse sagen, der Keller der Synagoge ist ungestört noch im Boden drin.
Damit hatte niemand gerechnet. Die Nationalsozialisten haben die Synagoge abgerissen, ihre Kellerräume aber nur verfüllt. Glücklicherweise, denn so hat das Grabungsteam gar nicht besonders tief graben müssen, um auf die ersten Fundstücke zu stoßen, erzählt Gemeindemitglied Daniel Schäffer.
Die Ausgrabungen haben gerade mal begonnen und ich glaube, es war nicht mal ein paar Stunden her, dass offiziell wirklich mit dem Graben begonnen wurde, bekam ich den ersten Anruf und hieß es, wir haben schon das erste Fundstück. Und so entwickelte sich dann die Ausgrabung weiter. 15 Zentimeter reichten. 15 Zentimeter unter der deutschen Oberfläche konnte man das lebendige jüdische Leben erahnen.
Zu den Fundstücken, die jetzt in einem provisorischen Archiv in den Gemeinderäumen liegen, gehören verzierte Säulenkapitelle, bemalte Fliesen, Kacheln mit aufwendigem Dekor, Teile von Kindergeschirr, Dachziegel, verbogene Eisenfenster und eine verbeulte Tür. Außerdem hat das Grabungsteam Glassplitter der Fenster gefunden, in Blau, Rot, Grün und Gelb, die nahelegen, dass die Synagoge im Inneren, je nach Lichteinfall, ausgesprochen lebendig und farbenfroh gewirkt haben muss. Für die Mitglieder der jüdischen Gemeinde sind die Ausgrabungen besonders überraschend, beeindruckend und berührend. Nicht nur, dass der gesamte Keller noch vorhanden ist, sondern auch die Mikwe und ein tadellos erhaltener Küchenfußboden in der ehemaligen Hausmeisterwohnung. Wunderschöne Jugendstilfliesen, aufwendig verziert, mit olivgrünen Ornamenten auf weißen Fliesen, mit einem rostroten Rand.
Wie berührend das tatsächlich war. Also ich habe mich selbst dabei erwischt, als ich das erste Mal drüben war und auf einmal kullerte das ein oder andere Tränchen und ich konnte das gar nicht einordnen, weil ich damit tatsächlich nicht gerechnet habe.
Stefanie Tschupak.
Ich fand das sehr emotional, weil es auf einmal greifbar geworden ist. Es ist nicht nur eine Idee und es ist nicht nur eine Vision und es sind nicht nur Bilder, sondern auf einmal konnte man Teile dieser Synagoge anfassen.
Die Ausgrabungen und Funde haben die Gemeinde noch einmal darin bestärkt, dass der Wiederaufbau an historischer Stelle der richtige Weg sei, betont Gemeindemitglied David Rubinstein.
Grundsätzlich ist es aus unserer Sicht, wir gucken in die Zukunft. Wir haben ja ein Bildungshaus, wir sind hier, um zu bleiben.
Und Grabungsleiter Kai-Peter Suchowa ergänzt.
Es wird ja immer gesagt, Ausgrabung und Archäologie ist identitätsstiftend und man hat dann eine Verwurzelung, weil man seine Geschichte kennt. Aber das Ganze war für mich bisher eigentlich doll abgetrennt vom wirklichen Gefühl. Das war eine intellektuelle Haltung, die man hatte. Hier habe ich jetzt erleben dürfen, dass das wirklich auch eine emotionale Haltung sein kann. Ich habe hier erleben dürfen, dass das, was ich ausgrab, Menschen so berührt, dass sie weinen, dass sie mit so viel Gefühl diese Dinge begreifen und anfassen.
Kein Tag verging für das Grabungsteam ohne Besuche, Gespräche, Besichtigungen und Erklärungen. Die Kinder aus der jüdischen Schule kamen in den Pausen und guckten neugierig in die Grabungsschnitte. Manchmal durften sie Fundstücke sortieren und übten schließlich auf dem Schulhof, wie es ist, Archäologe oder Archäologin zu sein. Gemeinsam mit Kai-Peter Suchowa fanden sie dabei beispielsweise auf ihrem Schulhof einen Abflussschacht aus dem 19. Jahrhundert. Stefanie Tschupak beschreibt die Ausgrabungen und die Begeisterung im Grindelviertel für das, was dabei zutage gefördert wurde, als Wendepunkt. Denn damit wurde auch für die nichtjüdischen Hamburger klar, das Grindelviertel hat nicht nur eine jüdische Geschichte, sondern soll auch eine jüdische Zukunft haben.
Die Kinder schauen immer auf diesen leeren Platz. Und wahrscheinlich ist das schwer vorstellbar, wenn man da nicht so drinsteckt. Aber das berührt die Kinder, dass dieser Platz leer ist und auch die Geschichte dazu.
Das Grabungsteam bekam Post aus Israel mit alten Fotos, mit Briefen voller Erinnerungen von Überlebenden der Shoah oder von deren Kindern und Enkelkindern. Und viele jüdische Menschen aus Israel, aus den USA und anderen Ländern wollten die Fundstücke sehen, weinten, erzählten von ihren Familien, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Hamburg gelebt hatten und legten Blumen auf die zerborstenen Fliesen, auf die angesenkten Säulenkapitelle.
Ja, das ist das Erschütternde. Ich hatte ja viel Besuch auf der Grabung aus Israel, aus New York und so. Und ganz viele ältere Menschen waren sehr doll berührt. Das habe ich vorher noch nie so auf Ausgrabungen erlebt, dass Leute weinen, weil sie so berührt sind. Und das ist ja überwiegend Bauschutt da drin, kleine Ziegelbrocken und so. Und dann, wenn sich ein älterer, distinguierter Mann darüber freut, dass er ein Ziegel in der Hand hält von der Synagoge, wo seine Mutter letztendlich war, dann ist das einfach sehr berührend.
Dennoch gab und gibt es an dem Projekt Kritik, auch wenn sie zunehmend leiser wird, von nichtjüdischer und innerjüdischer Seite. Kritisiert wird, dass mit dem Wiederaufbau das Bodendenkmal aus den 1980er Jahren nicht mehr sichtbar wäre und damit die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten verwischt werde. So eines der Argumente der Gegner des Wiederaufbaus. Der Platz müsse ein Ort des Gedenkens bleiben. Das sieht die jüdische Gemeinde entschieden anders, sagt Stefanie Tschupak.
Ich finde an der Stelle noch wichtig, dass Erinnern und Gedenken wichtig ist und niemals vergessen werden darf. Aber es darf nicht das Einzige sein. Und wir beschäftigen uns dadurch wahnsinnig viel mit sehr vielen toten Juden. Das ist auch gut, dass man das nicht vergisst, um seine Lehren für die Zukunft daraus zu ziehen im besten Fall. Aber auch die Baumplatz-Synagoge, wenn sie dort steht mit dem gelebten Judentum, vereint sozusagen das Erinnern, aber auch das präsente Judentum, das Judentum, das existiert und da ist und das häufig vergessen wird.
Und auch Daniel Schäffer findet, dass der Wiederaufbau etwas ganz anderes ausdrückt.
Ja, tatsächlich ist es erstmal die Herstellung einer Gerechtigkeit. Der Unrechtszustand, der dadurch entstanden ist, dass 1938 infolge der Reichspogromnacht die Synagoge geplündert, zerstört und später abgerissen worden ist, dass auf dem Gelände des Bornplatzes der Bunker durch die Nationalsozialisten errichtet worden ist, diese Realität wird jetzt beendet. Und das ist ein wichtiges Zeichen, dass der Unrechtszustand der Nationalsozialisten nicht mehr Gegenwart und Zukunft von uns wird.
Halleluja, El Bekotsho. Halleluja, Birkia Uzo.
Wie genau die zukünftige Bornplatz-Synagoge aussehen wird, ist noch nicht klar. Dennoch steht der Architekturwettbewerb aus. Geplant ist er für den Herbst diesen Jahres. Die Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass der Hochbunker aus der NS-Zeit abgerissen werden muss, damit der ganze Platz für den Wiederaufbau zur Verfügung steht. Der Wunsch der Gemeinde ist es, dass es neben der orthodoxen Synagoge noch ein zweites Gebäude geben wird, mit der Synagoge für den Reformflügel der Gemeinde und mit den Gemeinderäumen. Und vor allem soll diese neue Synagoge, so wie die Neubauten in München oder Mainz, freistehen, nicht hinter Zäunen versteckt werden, erklärt David Rubinstein vom Vorstand der Gemeinde.
Es ist natürlich unser Wunsch, und das ist auch daran arbeiten wir ja gemeinsam auch mit den Behörden, dass diese Synagoge frei, wie sie war, freistehend auch sein wird. Das ist auch unser Ziel. Es gibt eine Möglichkeit, es gibt ein Sicherheitskonzept. Das wollen wir. Und es ist ja möglich.